Hörbar Politik, der Podcast der Akademie Schwerin. Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog. Und Sie sind uns wichtig. Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema. Oder diskutieren Sie einfach live mit bei Hörbar Politik nachgefragt. Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de. Schön, dass Sie reinhören.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum heutigen Podcast zum Thema Nordafrika hier auf der Seite der Akademie Schwerin. Auch heute haben wir bei uns wieder unser Expertenteam. Ich darf ganz herzlich begrüßen Ricarda Steinbach. Hallo Ricarda, von wo bist du uns zugeschaltet?
Grüß dich, ich bin in Bonn derzeit.
Oh ja, ich bin auch in Bonn und ich habe den Eindruck, dass Herr Dr. Mike Nowak sich auch in Bonn befindet. Ist das richtig, Mike?
Das ist in der Tat so. In der digitalen Welt können wir alle in der gleichen Stadt sein, ohne im gleichen Raum zu sein.
Meine Damen und Herren, Nordafrika soll heute unser Thema sein und ich schicke gleich mal vorweg. Nachfragen zu dieser Thematik werden Sie bestimmt haben und wir bieten dazu wiederum an eine Sendung namens Nachgefragt. Und diese wird diesmal stattfinden am 19. Juli um 18.30 Uhr. Ja, damit steigen wir auch gleich mal ein. Wir haben also jetzt wieder eine gute halbe Stunde. Und das Thema Nordafrika ist ja doch sehr spannend. Einige von Ihnen haben sicher noch in Erinnerung, dass vor gut einem Monat in einer spanischen Exklave über 1000 Migranten aus Marokko durch das Mittelmeer schwammen und versuchten, dorthin zu gelangen, also auf EU-Territorium, was aber noch in Nordafrika sich befindet. Und wir erleben also eigentlich keinen Tag, an dem nicht weitere Flüchtlinge versuchen, Europa, die Europäische Union zu erreichen. Und das zeigt uns schon, dass in dieser Region Nordafrika irgendetwas nicht ganz in Ordnung ist. Dort versuchen Menschen, ihre Heimat zu verlassen. Und wir wollen heute dieser Sache mal auf den Grund gehen. Wir wissen auch, dass Nordafrika geografisch gesehen sehr nah an Europa liegt. Sie steigen in ein Flugzeug in München und fliegen gerade mal 1,5 Stunden und dann sind sie in Nordafrika. Und zwar in einer Region, wo es politisch äußerst brisant zugeht. Sie haben dort Diktaturen, sie haben einen wirtschaftlichen Niedergang, der seinesgleichen sucht. Sie haben dort eine sehr junge Bevölkerung, die völlig ohne Perspektive dort steht und deswegen wohl auch den Weg nach Europa antreten möchte. Also da ist einiges im Argen. Sie haben sicher auch noch in Erinnerung, dass der arabische Frühling 2011 in Nordafrika eigentlich kaum Erfolg gebracht hat. Also die Demokratiebewegung ist weitestgehend ausgeblieben, bis auf Tunesien. Und der Sache wollen wir auch auf den Grund gehen, meine Damen und Herren. Und ich stelle deswegen gleich mal die erste Frage. Ricarda, vielleicht kannst du uns, oder ich fange einfach mal mit dir an, Mike. Vielleicht kannst du uns mal ganz kurz erläutern, was ist eigentlich in dieser Region los? Warum wollen dort so viele Menschen weg, möglichst nach Europa?
Das ist eine Kernfrage eigentlich vielleicht des europäischen Verhältnisses. Der eine Punkt ist sicherlich, dass Europa nach wie vor eine große Anziehungskraft für Menschen vom afrikanischen Kontinent bietet. Es hat zum einen die klassische Verbundenheit dieser Menschen oder vieler. Es hat zum einen etwas mit dem Bild, mit dem Image Europas zu tun. Man darf eins nicht vergessen, in vielen Ländern, gerade Westafrikas oder auch Zentral- und Subsahara-Afrikas, haben wir immer noch ein sehr starkes Nachhalten der kolonialen Perspektive dort. In Nordafrika haben wir eine ganz andere Situation. Also das sogenannte europäische Afrika oder auch, man sagt das manchmal etwas so zynisch, das weiße Afrika, das arabische Afrika. Es umfasst halt die Region, die wir als Maghreb nennen. Also im Prinzip Ägypten, Libyen, Tunesien, Marokko, Algerien und noch Mauretanien, vielleicht noch das völkerrechtlich schwierige Gebiet der Westsahara. Aber eigentlich für die Deutschen die interessanten Länder oder für Europa die interessanten Länder Algerien, Tunesien, Libyen, Ägypten. Und dort hat man schon immer historisch durch die Nähe zum Mittelmeer natürlich ein gewisses Verhältnis zu Europa gehabt. Man darf nicht vergessen, Algerien bis in die 60er Jahre in einem sehr schwierigen Verhältnis mit Frankreich gebunden. Im Prinzip als mit die Pinoirs als ein wichtiger Bestandteil auch der europäischen oder gerade der südeuropäischen Kultur. Das Verhältnis Italiens in Libyens, das Verhältnis oder Frankreichs zu Tunesien und zu Algerien, Spanien zu Marokko und auch Ägypten als sehr starker historischer Ansatz hat man immer im Prinzip so eine Art Verhältnis zu Europa gehabt. Das war manchmal ein freundliches Nicht-Verhältnis, gerade so in den Jahren der Dekolonisierung Algeriens. Auch der Frage des Zweiten Weltkriegs auf dem afrikanischen Kontinent, in Nordafrika, in Deutschland immer durch den Wüstenfuchs Rommel verbrämt. Aber man hat sich eigentlich nie so wirklich daran getraut. Und dann später Ägypten unter Nasser, aber auch vorher schon die Suez-Krise, hat halt gezeigt, dass man eine gewisse Bedeutung zumindest Nordafrikas hatte. Der Rest Afrikas ist auch immer so ein bisschen durch die Sahara natürlich eine große Teilung, naturräumliche Teilung, aber auch kulturelle und politische Teilung zu sehen gewesen, sodass man sehr stark differenzieren muss eigentlich in das Bild Nordafrika, Europa und ja, das Afrika südlich der Sahara oder das Westafrika zu Europa. Und das ist, glaube ich, ein Fehler, den wir sehr, sehr stark machen. Wir ziehen ein Land wie Tunesien, was von den Strukturdaten unglaublich gut dasteht, besser auch, wenn man das Ganze so sagen möchte, als manche EU-Beitrittskandidaten es damals waren. Gleichzeitig ist es halt das Europa jenseits des Mittelmeers. Also Nicolas Sarkozy hat ja mal dazu gesagt, wir bräuchten eine Mittelmeerunion, die auch dazu führt, dass Tunesien oder Ägypten oder auch Algerien eine Perspektive zu Europa haben. Und das ist natürlich ein Punkt, der dieses europäische Verhältnis nachhaltig beeinflusst.
Wenn ich dich jetzt richtig verstehe, Mike, dann gehst du wohl davon aus, dass wir hier in Europa auch noch eine gewisse Verantwortung tragen für den Raum Nordafrika. Würdest du dem zustimmen, Ricarda? Siehst du das auch so aus der Kolonialzeit heraus möglicherweise?
Der Mike hat es ja schon klar geäußert, dass natürlich Europa sich immer noch das Feigenblatt gibt der Verantwortung für Nordafrika und natürlich auch für die Sahara-Zone und natürlich auch koloniale Interessen eine wichtige Rolle spielen. Für mich ist aber ergänzend zu dem, was Mike zur Situation beschrieben hat und auch neben dem, was du gesagt hast, Kinan, kommt ein Drama-Dreieck dazu, was natürlich auch noch nachhaltig die Situation vor Ort beeinflusst. Das sind die Herausforderungen durch Klimaveränderungen, aber natürlich auch durch Ausbeutung der Ressourcen. Und zum anderen natürlich durch die Bewegungen, die passieren durch Flucht und Vertreibung in Afrika. Und zum anderen natürlich auch die Situation, dass wir im Endeffekt in der wirtschaftlichen Lage Nordafrika für uns interessant ist, weil natürlich dort im Endeffekt durch die Diktaturen, durch die Herrscher natürlich viel Potenzial in Öl, aber natürlich auch in der Produktivität liegt. Spannend dabei ist aber auch noch, dass natürlich immer wieder gesagt wird, so viel Geld geben wir unser sogenanntes Mare Nostrum, das wurde auch gesagt. Für mich aber nochmal auch die Diskrepanz zu zeigen dazu. Und ich möchte es nochmal ein bisschen durchaus härter darstellen, als das Mike gemacht hat. Ich möchte im Endeffekt nochmal ganz klar sagen, wir sind interessiert nicht an einer Zusammenarbeit, sondern weiterhin an einer Ausbeutung. Und zum Zweiten ist es so, wenn aber dann Migration stattfindet, weil praktisch natürlich die Zusammenarbeit eingeführt ist wirtschaftlich, finden wir die Migration, die aus diesen Ländern passiert, störend. Und sie fordert uns heraus. Und zum anderen ist es natürlich so, und das möchte ich auch noch mal ganz deutlich sagen, es wird vieles beeinflusst durch eben natürlich auch die Zusammenarbeit mit dem Nahen Mittleren Osten, die Veränderungen in Syrien. Also im Endeffekt hat man dort ein Paradebeispiel für eine globale Zusammenarbeit mit all ihren Herausforderungen und natürlich auch Chancen. Aber im Moment sehe ich eher eine unendliche Geschichte der Herausforderung für diese Region.
Ja, das sind natürlich interessante Ergänzungen, Ricarda. Ich sehe das übrigens ganz ähnlich wie du. Wir sind also hier in Europa in einem auf einer gefährlichen Gratwanderung. Wir wollen ja einerseits Wirtschaftsinteressen wahrnehmen, unsere eigenen. Du hattest eben davon gesprochen, Öl ist etwas, was in Nordafrika, vor allen Dingen in Libyen und Algerien vorhanden ist, übrigens bester Qualität, mit kürzesten Transportwegen nach Europa. Das ist schon interessant für uns. Dann gleichzeitig wollen wir natürlich auch die Menschenrechte vertreten. Und da ist in Nordafrika ja vieles im Argen. Und dann haben wir hier natürlich auch das Problem der Flüchtlingsabwehr. Das muss man tatsächlich mal etwas krasser formulieren. Aber das ist die Realität. Denn ich vermute mal, ich weiß nicht, wie ihr das seht, der Druck auf Europa wird ja wohl zunehmen. Denn wir haben einerseits, Ricarda, du hast es gesagt, klimatische Probleme. Das heißt, die Wüstengebiete werden sich ausdehnen. Die sind nun mal in Nordafrika. Und gleichzeitig erleben wir dort einen immer größer werdenden Bevölkerungsdruck. Und die müssen natürlich irgendwo eine Perspektive bekommen und werden sie versuchen, in Europa zu finden.
Da bin ich ganz bei dir, Kinan. Ich möchte übrigens noch ergänzen. Der französische Präsident hatte den sogenannten Green Deal sozusagen nach vorne ins Bewusstsein geschoben. Aber auch das ist eine Tatsache. Die Geschäfte werden, das Geld wird verdient in Europa. Das Land für Solaranlagen wird zur Verfügung gestellt in den Regionen, wo natürlich fruchtbarer Boden natürlich auch ein wichtiges Thema ist, um Ernährung zu sichern. Und zum anderen ist es auch noch mal so, dass man sagen muss, die jungen Migranten machen sich auf dem Weg aus einer Perspektivlosigkeit heraus und aber auch aus einem Gefühl der Zusammengehörigkeit. Und zum anderen, und das ist für mich auch noch ein wichtiger Punkt, wir bekommen als Migranten nicht die armen Leute, wir bekommen den wohlständigen Mittelstand. Denn wer sich auf diese Reise macht, hat Potenzial und ist im Endeffekt jemand, der natürlich seine Stärken einbringen möchte. Also die Reise sozusagen nach Europa wird teuer bezahlt.
Ja, Mike, du bist ja im entwicklungspolitischen Bereich tätig. Was haben wir denn da hier so auf der Pfanne für Nordafrika an Konzepten, um den Menschen der Region es schmackhafter oder attraktiver zu machen, dort zu verbleiben, wo sie sind? Was kann man denn tun? Haben wir da irgendwelche Möglichkeiten oder sollen wir einfach nur Geld runterschicken oder haben wir konkrete Projekte, Infrastruktur? Was glaubst du, was wäre ein erfolgreicher Ansatz?
Nun ja, vielleicht müsste man dazu sagen, wir haben ja gar nicht so sehr das Problem mit den Partnerländern in Nordafrika. Also wenn man jetzt mal Libyen ausklammert, sind alle anderen Staaten verlässliche Partner, auch im Handel, auch in der internationalen Zusammenarbeit, jenseits der Entwicklungszusammenarbeit. Tunesien im Tourismusbereich, ich denke an die Insel Djerba, jetzt unabhängig auch von dem Anschlag, der damals da stattgefunden hat, oder von den Problemen, die Tunesien mit Terrorismus sowohl importierten wie auch eigenem hat. Aber Tunesien war schon immer ein Land, genau wie Algerien oder Marokko, Marrakesch, Casablanca, Rabat, wo man jetzt nicht von armen Ländern spricht. Das ist so unser Klischeebild, was wir haben, was auch so ein bisschen so von den von einzelnen Medien, gerade was Algerien betrifft oder Libyen betrifft, so auf die ganze Region bezogen wird. Das ist halt nicht der Fall. Also wir haben eigentlich im Bereich Tourismus was, wir haben auch im Bereich sogar Industrie, auch die Ausbildungssituation dort ist eigentlich gut. Das Problem ist halt, es gibt dort keine Arbeitsplätze für junge, gut ausgebildete Leute. Das ist ein Problem, das betrifft ja nicht nur den Maghreb, sondern es betrifft ja auch den Meschrak, also den klassischen Nahen Osten. Da tauchte das ja auch immer so ein bisschen unterschwellig auf. Was können wir eigentlich für Perspektiven dort vor Ort bieten? Und wenn man weiß, man verdient auf der anderen Seite des Mittelmeers, wo man mit einer Fähre hinfahren kann, ungefähr das 12-fache oder das 7-fache im Durchschnitt. Und man verdient immer noch das 3-fache, wenn man in der Gastronomie arbeitet oder schwarz auf den Feldern arbeitet, also illegal auf den Feldern arbeitet, dann ist es doch ganz klar, was man macht. Dann würden wir auch nach Frankreich fahren und dort kellnern oder dort auf dem Bau arbeiten und nicht als Facharbeiter zu Hause arbeiten, wo wir für viel Arbeit, wenig Standards, wenig Geld bekommen. Das heißt, in der Entwicklungszusammenarbeit haben wir schon dort Projekte, Projekte, die wirklich auch am höheren Ende der Entwicklungszusammenarbeit sind. Also Partnerschaften im Bereich der Energie, im Bereich des Bankwesens, im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, im Bereich der Sicherheitskooperation haben wir sehr, sehr viel mit Tunesien, eine Ertüchtigungsinitiative. Algerien ist seit Jahren ein treuer Abnehmer deutscher Rüstungsgüter, sowohl im Dual-Use-Bereich wie auch im einfachen Bereich. Und auch Ägypten unter Sisi ist ein guter deutscher Partner im Handel. Das sind keine Entwicklungsländer, von denen wir dort reden, das sind Partnerländer. Und das Problem ist eher, dass in diesen Partnerländern eine gewisse Europaperspektive da herrscht. Also wenn man in Tunesien mit Politikerinnen und Politikern spricht, solange sie nicht mit den Islamisten reden, aber auch dort findet man die Frage, ja, 2025, 2030 möchten wir auch zu Europa gehören, also oder in irgendeiner Form. Wir halten euch die Migranten vom Leib und ihr nehmt euch uns auf. Das ist so der Deal. Also, und wenn man mit Vertretern tunesischer Parteien macht, wir machen das im Bereich der, ich kenne das aus Projekten, sowohl in der Jugendarbeit als auch in der klassischen Kooperation mit Partnern in Städten, in Kommunen, dass dann auch gesagt wird, wenn ihr so jemanden wie Viktor Orban unter euch duldet, dann könnt ihr doch auch uns aufnehmen. Wir machen das auch, das Gleiche, nur in besser.
Ja, man spricht ja auch von Präsident Sisi, dem ägyptischen Präsidenten, als lupenreinen Undemokraten. Da stellt sich natürlich die Frage, das gilt übrigens für die anderen nordafrikanischen Herrscher auch, ne? Bis auf Tunesien vielleicht. Da stellt sich die Frage, ob man überhaupt mit denen zusammenarbeiten soll. Aber am Ende könnte es sich auszahlen, wenn man damit den Menschen vor Ort hilft und vielleicht auch damit bewirken kann, dass es eben nicht mehr so viele Menschen gibt, die den Weg über das Mittelmeer antreten müssen. Ich selber war ja auch mal ein Visionär und hatte mal mit dem Gedanken gespielt, junge Menschen in Nordafrika zu motivieren, nach Europa, in die Europäische Union zu kommen, ihnen ein Arbeitsvisum auf Zeit auszustellen, um sie hier vielleicht auszubilden und ihnen dann die Möglichkeit zu geben, zurückzugehen in ihre Heimat, um ihre Kenntnisse, die sie bei uns erlangt haben, dort auch umzusetzen. Das wäre doch eigentlich mal ganz interessant. Das funktioniert doch in Israel-Palästina auch so ähnlich, ne? Die Palästinenser arbeiten ja auch teilweise in Israel für einen recht niedrigen Lohn, gehen anschließend zurück in die palästinensischen Autonomiegebiete und können möglicherweise davon dann profitieren. Könntet ihr euch so etwas vorstellen zwischen Nordafrika und der Europäischen Union?
Ich wollte dich gerade fragen, Kenan, ob das, wie du das Projekt eingeschätzt hast. Der Mike sagte das, und da stimme ich ihm völlig zu, auch diese Geschichte es gibt eine Perspektivlosigkeit auf Grundlage für junge, gut ausgebildete Männer, Menschen, Frauen. Für mich natürlich ein wichtiger Punkt, natürlich auch zu sagen, wir haben eine Bevölkerungsentwicklung. Es wird mehr junge Leute dort geben. Und die Perspektive Europa ist derzeit das gelobte Land. Und für mich auch ganz spannend, ich habe die gleichen Erfahrungen in Marokko machen dürfen bei einem Projekt zum Thema Energieeffizienz, wo es immer darum ging, natürlich zeigen sich die Marokkaner als gute Partner, als verlässliche Partner. Und natürlich immer in diesem Punkt, bitte Assoziierungsabkommen Europäischer Union. Das Ziel ist klar, dieses gezeichnete Bild des sogenannten Mare Nostrum, dieses gemeinsamen Handlungsfeldes Meer, das ist für die ein reales Bild, was es umzusetzen gilt. Und da befinden sich unsere Migranten in Vorbereitung und lernen natürlich in Europa, um dann praktisch vielleicht tatsächlich dieses Mare Nostrum zu gestalten. Und im Moment hat man natürlich auch noch einen anderen Akteur, der dort Straßen baut, Wasserkraftwerke baut. Das ist zum Beispiel auch der Akteur China, der dort auch sich sehr engagiert. Und sie sitzen an einer der vielbefahrensten Handelsrouten, also eigentlich ein ganz guter Start, um sich dort ins europäische Gespräch zu bringen. Also wir haben da wirklich was.
Ja, man hat fast den Eindruck, die Antwort China ist immer richtig. Und man hat noch einen Eindruck, egal was die Europäer machen, sie kommen immer zu spät. Die Chinesen sind schon vorher da gewesen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Mike, aber in Nordafrika, Ricarda, da gebe ich dir völlig recht, da sind tatsächlich die Chinesen sehr aktiv. Das wissen wir spätestens nach der großen Evakuierungsaktion aus Libyen, wo einige tausend Chinesen auf einmal das Land verließen und keiner wusste, dass überhaupt so viele dort gewesen sind. Wir in Europa haben alle schwer gestaunt. Müssen wir uns vielleicht ein bisschen beeilen? hier in Europa, um in Nordafrika dann auch einen Fuß auf den Boden zu kriegen? Oder werden uns andere Mächte möglicherweise hier die Butter vom Brot nehmen?
Ja, also ich würde ja immer sagen, China ist immer eine richtige Antwort, damit liegt man nie falsch. Aber gerade in Nordafrika, das ist halt für China ähnlich wie der Westbalkan so etwas wie, da ist man, um den Preis für die Europäer in die Höhe zu treiben. Deswegen ist auch die Türkei so unglaublich aktiv in Libyen, weil da gibt's Öl, da gibt's Gas und da kann man den anderen in die Suppe spucken. Und das macht man aber den Italienern, die sind selber auch nicht so super dominant. Und das ist aber eigentlich deren Hinterhof. Und dieses Mare Nostrum, also dieser Ansatz tatsächlich so dieser alten Idee des Römischen Reiches, das muss man ja wirklich ganz weit zurückgehen, der ist für uns bizarr, auch in der politischen Logik. In den Ländern dort, gerade aber in Tunesien zum Beispiel, ist der ja sehr, sehr, sehr aktiv. Also ich werde nie vergessen, diese Diskussion, wie man denn eigentlich eine Vision für Tunesien 2030 etablieren sollte. Und das Schlimmste, was man machen konnte, war Karthago 2030 zu nehmen, weil genau an dieses Erbe möchten sie halt nicht anschließen. Und sie haben dann halt gesagt, das ist dann halt Afrika Minor oder Afrika Major. Also das ist quasi so dieser Gedanke, Algerien war mal französisch, Tunesien und Libyen war mal römisch. Und das klingt für uns als Deutsche so völlig fremd und völlig bizarr. Wir verbinden damit vielleicht bei der Bundeswehr noch Marseille, also den Stern von Afrika und das Afrika-Korps und Rommel, je nachdem, bei welcher Teilstreitkraft man ist. Aber ansonsten denkt man an die Pyramiden. Man denkt vielleicht an die Bibliothek und den Leuchtturm von Alexandria. Man denkt aber ansonsten eigentlich nur an brennend heißen Wüstensand. Und Deutschland hat dort interessanterweise eigentlich wirklich nur Handelsinteressen. Das ist aber auch eine sehr gute Sache. Das wird in den letzten Jahren so ein bisschen von Sicherheitsinteressen und diesen Migrationsinteressen so überlagert. Das ist aber auch ein großes Problem, denn eigentlich sind dort andere Player der Europäischen Union viel geforderter. Und das sind natürlich Spanien, Frankreich und Italien und auch Griechenland. Aber man zwingt halt so Deutschland dazu, Farbe zu bekennen. Also eigentlich ist Nordafrika eine Region, die ist für Deutschland sicherlich sehr, sehr spannend. Und es geschieht dort auch sehr viel. Man versucht ja auch diese wirklich über Arbeitsvisa Migration, Arbeitsmigration zu fördern. Die GEZ unterstützt dort Projekte. Man hat gleichzeitig die Möglichkeit mit Windparks, mit Geothermie. Desertec war ja auch mal eine Idee, also wirklich dieser Versuch, nicht nur Öl und Gas, sondern auch Solarenergie zu machen. Das ist auch alles immer so ein bisschen bei dem Versuch geblieben, weil man hat natürlich auch eine Sprachbarriere, das ist sehr, sehr französisch geprägt im westlichen Teil. Ansonsten, Libyen, ein wirklich sehr problematisches Land mit wenig klassischen auch Siedlungsstrukturen, und Ägypten ist halt eigentlich so eine Mixtur aus immer der angelsächsischen Prägung und diesem starken arabischen Fokus. Und ich glaube, Deutschland ist da auch natürlich nochmal vor dem Hintergrund der besonderen Beziehung mit Israel auch immer ein bisschen gehemmt.
Aber Mike, ich muss Kenan und Mike einmal dazwischen fragen, auch wenn du der Moderator bist, Kenan. Ich muss einmal kurz fragen, Mike, die Rolle, die Frankreich ja spielt, im Moment beobachte ich das so, dass praktisch wir sind ja in einer Rollenveränderung, gerade mit den Südanrainern der Europäischen Union, die im Moment tatsächlich auch sehr unter Druck geraten in der wirtschaftlichen Situation. Und für mich ist nochmal die Frage, ich habe eher das Gefühl, dass gerade die natürlich alles tun werden, um natürlich ihre Marktanteile dort vor Ort nicht zu verlieren. Oder beobachtest du das anders mal?
Ja, das Problem, glaube ich, zwischen Deutschland und Frankreich oder diese Änderung im Verhältnis, die liegt zum einen darin begründet, dass Deutschland auch keine wirkliche Nordafrika-Strategie hat oder keine kohärente regionale Strategie. Man hat halt etablierte lokale Partner, aber man hat eigentlich keinen wirklichen regionalen Fokus oder regionalen Zugriff. Und der wird komplett überschattet von der Migrationsdebatte, die ja ironischerweise gar nicht die Menschen vor Ort trifft, sondern wenn sie Menschen vor Ort trifft, dann sind das meistens unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, die deshalb ihren Pass wegwerfen, weil halt Tunesien oder Algerien ein sicheres Herkunftsland ist. Das ist die eigentliche Problematik. Also die Problematik liegt eher so im Migrationskontext, vor allen Dingen auch im spezifisch deutschen Migrationskontext, so ein bisschen in Dublin 3 gefangen bei der EU und der Aussetzung davon. Aber eigentlich sind das die Partner, die man braucht, um eine Migration gerade aus dem subsahara-afrikanischen Kontext oder Westafrika halt irgendwie zu steuern. Und Frankreich selbst nabelt sich tatsächlich immer mehr von seinen ehemaligen Kolonien ab oder umgekehrt. Und Deutschland wird so in diese Rolle gedrängt, dort was zu tun, auch weil, und das ist für mich immer noch etwas, nicht verblüffend, aber nach jahrelanger Beschäftigung auch immer etwas irritierend, Deutschland hat einen extremst guten Ruf dort. Und dieser extremst gute Ruf, den droht man sich dadurch zu verspielen, indem man einfach nichts macht. Beziehungsweise indem man Menschenrechte höchst selektiv nutzt, nämlich gefühlt aus Sichtweise vieler nordafrikanischer Partner zur Bestrafung, währenddessen man sich gleichzeitig innerhalb der EU auch ähnliche Despoten einer kleineren Fasson, aber der gleichen Geisteshaltung entweder Flüchtlingsdeals mit hat, wenn man sich die Türkei schaut, oder sogar in Polen und in Ungarn als Teil des Kerneuropas sieht. Also das ist für viele, gerade junge, gut ausgebildete Menschen aus den nordafrikanischen Staaten ein ziemliches Mismatch, ein Problem. Und dann schaut man doch wieder nach Frankreich, weil man ist französisch sozialisiert, der Code Civil ist da, die Sprache ist da, die Beziehungen sind da, auch familiär sind Beziehungen da. Also warum ins kalte Alman, wenn man doch auch Frankreich vor der Haustür hat?
Also nach dem, was ich so innerhalb der letzten 10 Jahre gesehen habe in Nordafrika, befürchte ich, dass wohl auch die kommenden 10 Jahre geprägt werden durch die Flüchtlingsproblematik. Und da stellt sich natürlich die Frage, sollen wir mit diesen diktatorischen Herrschern zusammenarbeiten? Wir haben jetzt im Falle Ceuta letzten Monat erlebt, dass dort, ich habe mir das noch mal etwas genauer angeschaut, dass dort die marokkanische Regierung, weil sie wohl ein Problem hatte damit, dass ein Oppositionsführer der Polisario, nein, ein Führer der Polisario, dass der in einem spanischen Krankenhaus behandelt wurde, deswegen sozusagen einfach mal weggeschaut hat und hat gesagt, ihr könnt jetzt alle mal rüberlaufen nach Ceuta und wir unternehmen jetzt nichts. Macht man sich hier nicht wieder irgendwo erpressbar, so ähnlich wie wir das ja auch befürchtet hatten mit Erdogan und der Türkei? Soll man so weiterverfahren? Oder werden wir vielleicht doch nochmal, ich dramatisiere jetzt mal ein bisschen, einen Zaun irgendwann sehen an der Straße von Gibraltar? Wie ist da eure Einschätzung? Was wird passieren in den nächsten Jahren?
Das ist ein gutes Szenario gegeben, Kinder. Insofern, dass man natürlich sagt, die Antwort, 10 Jahre befürchtest du Migration aus Nordafrika. Immer natürlich in diesem Paradox gesehen, eigentlich die wirtschaftliche Zusammenarbeit gegeben, eigentlich man versucht Perspektiven sozusagen vermeintlich zu schaffen. Und ich muss auch sagen, nach meiner Perspektive werden wir tatsächlich mittelfristig erheben wollen und müssen wahrscheinlich den Zaun, auch wenn er nicht faktisch da ist, wir werden den Zaun sozusagen höher machen, um die Zugänge sozusagen für Migration aus Nordafrika zu erhöhen, meines Erachtens. Trotz der positiven Wahrnehmung in dieser Region werden wir aus Angst vor Migration und Terrorismus oder Potenziale und Unruhen und Instabilität werden wir praktisch den Zaun höher machen.
Ja, Mike, was sagst du dazu?
Ja, das würde ich eher nicht sagen. Ich würde eher sagen, wir haben nur eine Möglichkeit und die Möglichkeit ist tatsächlich zu einer einvernehmlichen Lösung mit den stabilen Partnerländern an der Südflanke der EU zu reden. Denn dieses momentane Spiel ist unwürdig. Es ist unwürdig, weil die EU sich erpressbar macht. Es ist aber auch dadurch unwürdig, dass mit dem Leben und den Erwartungen von Menschen gespielt wird. Und diese Problematik lässt sich eigentlich nur lösen, indem es für alle Länder innerhalb, also am Mare Nostrum, alle Mittelmeeranrainerstaaten, tatsächlich eine Form der Lösung gibt. Und das schafft neue Konflikte und neue Probleme. Aber das ist meines Erachtens die einzige Lösung, die es gibt. Meiner Meinung nach ist 2030 Tunesien Mitglied der Europäischen Union, wie auch immer die Europäische Union dann heißt. Ob das dann eine Mittelmeerunion ist oder Großeuropa oder das Römische Reich 3.0, das sei dahergestellt. Aber ich sehe Marokko, Algerien und Tunesien, die drei definitiv bis 2030 in einem besonderen Fall der EU. Assoziierungsabkommen sind schon geschlossen, Sicherheitsabkommen sind geschlossen, Passerleichterungen sind geschlossen, Visaerleichterungen gibt es, Rücknahmebestimmungen gibt es. Libyen ist ein Problem, weil Libyen ist sehr schwierig. Aber Libyen hat doch nicht sehr viele Menschen. Also das ist, der andere Punkt. Das ist ein sehr dünn besiedeltes und zersiedeltes Land. Ägypten ist eher die klassische Frage. Welche Perspektive gebe ich Ägypten? Weil in Ägypten ist sowohl umzirzt von den USA als auch noch mehr umzirzt von den Chinesen über den Suezkanal. Aber wenn die Perspektive der Briten East of Suez heißt, also Indopazifik, ist eigentlich die Landkarte Deutschlands oder auch Europas West of Suez. Also der Maghreb wird meines Erachtens 2030 in der EU dabei sein. Also so oder anders?
Das ist natürlich jetzt eine sehr optimistische Perspektive. Das steht doch sehr dem entgegen, was Ricarda eben gesagt hat. Mike, ich wollte noch ganz kurz ergänzen. Ich glaube, hier in Europa hat man vor allen Dingen vor Ägypten Angst. Denn Ägypten hat ja auch die größte Bevölkerungszahl. Da sind wir mittlerweile bei ungefähr 100 Millionen Menschen. Und das ist schon eine Anzahl. Wenn die sich alle in Bewegung setzen sollten, weil vielleicht mal der Nil austrocknet oder die klimatischen Verhältnisse sich ändern, dann haben wir aber ein Problem. Also meine Position, die liegt irgendwo in der Mitte von euch beiden. Ich vermute, wir werden so eine Art Kombi-Package bekommen. Also einerseits den Versuch, wirtschaftliche Projekte zu fördern, indem man sich vorher Leuchttürme herauspickt, die nicht diktatorisch sind. Also Tunesien wäre so ein Beispiel, Marokko vielleicht auch. Und die könnte man fördern mit dem Ziel, die anderen Länder dann auch zu motivieren, vielleicht etwas mehr demokratische Spielregeln anzunehmen. Das Ganze wird wahrscheinlich ergänzt mit einer Stärkung von Frontex und möglicherweise auch teilweise Zäune. Also das würde ich auch nicht ganz ausschließen. Denn das erleben wir ja auch in den USA zu Mexiko hin. Da gibt es durchaus noch diejenigen, die sagen, der Zaun sei doch eine gute Idee gewesen. Also ich glaube, die Sache ist noch nicht ganz gegessen, auch nicht im Mittelmeerraum. Jetzt möchte ich abschließend mit dem Blick auf die Uhr euch beide noch mal fragen. Die Fraktion, die Linke, hat ja jetzt gerade ihr Parteiprogramm für die Bundestagswahlen herausgegeben und hat gesagt, keine Auslandseinsätze mehr der Bundeswehr. Lehnt das also rigoros ab. In Mali ist ja die Bundeswehr immerhin noch. Wahrscheinlich hätten wir sonst hier nie über Mali gesprochen oder auch nicht über den Niger oder über den Tschad. Das ist aber alles im Grunde Teil Nordafrikas. Glaubt ihr, dass die Bundeswehr dort noch länger verbleiben wird? Oder wird man sich hier auch jetzt nach Afghanistan praktisch still und schweigend verabschieden, auch irgendwann aus Mali?
Die Franzosen sind ja dabei, den Mali-Einsatz zu verändern. Und in dieser Folge werden auch wir unseren Einsatz in Mali verändern. Aber ich finde es nochmal ganz paradox, einerseits zu glauben, Menschenrechte wollen wir, Stabilität in diesen Ländern wollen wir. Wir wollen Handel treiben. Und es ist, ich möchte sagen, naiv zu glauben, dass wir uns da nicht beteiligen müssten, um militärisch Spannungen und Stabilität zu transportieren und Spannungen abzubauen und dann eigentlich Sicherheit zu garantieren und zu unterstützen, auch mit militärischen Mitteln. Denn die brauchen wir auch in der Region.
Ja, Mike, da würde ich von dir das letzte Wort auch noch erbitten. Was sagst du dazu?
Tja, ich denke immer daran, dass seit Jahren mein Credo immer ist, dass Deutschland sich immer sehr schwer damit getan hat, eine kohärente Afrika-Strategie zu führen und noch schwieriger eine kohärente regionale Afrika-Strategie. Denn in Deutschland machen wir sehr häufig den Fehler, dass Afrika für uns nicht 54 oder 56, je nachdem wie ich zähle, Länder sind, sondern ein Land, das ist überall gleich, hat nur die gleichen Problemlagen und wir sehen diese innerafrikanischen Dynamiken nicht. Ich persönlich sage, eine alleinige nordafrikanische Lösung wird es tatsächlich nur geben, wenn Europa sich in diesem Bereich hin ausdehnt. Also wenn ich so eine Form des Reverse Colonialism habe. Das ist aber fast undenkbar. Also es ist möglich, aber es ist fast undenkbar, weil es unglaublich teuer ist. Viele Menschen in den Ländern hätten da, glaube ich, noch nicht mal etwas gegen, denn sie wären dann ja Teil eines neuen europäischen Wirtschaftswerte und Gesellschaftsraumes. Also es wäre so so die Frage einer imperialen Ausdehnung. Das klingt jetzt wie so ein sehr betrunkener Vorschlag vom rechten Rand, aber der ist in den Ländern selbst sehr populär. Ich persönlich glaube nicht daran, dass er geschehen wird. Ich glaube aber, dass man nicht umhin kommt, in den Ländern, gerade Nordafrikas, eine gewisse Perspektive zu bieten. Frankreich selbst nabelt sich oder zieht sich aus vielen ehemaligen Kolonien, gerade Westafrikas, zurück. Auch der nordafrikanische Einfluss ist schon geringer geworden. Ob China diese Lücke füllt, glaube ich nicht. Das ist der Entwicklungsstand ist zu hoch. Wenn Sie anschauen, dass das Durchschnittsalter in allen nordafrikanischen Ländern, mit Ausnahme von Ägypten, ist eigentlich schon relativ hoch. Also Tunesien und auch Algerien und auch Marokko. Ich habe da zwar immer noch eine starke junge Generation, aber ich habe auch eine starke mittlere und ältere Generation bereits. Und ich glaube eigentlich, dass ich nicht umherkomme, dort aktiv zu werden, sicherlich auch militärisch. Ich bin schon militärisch aktiv dort vor Ort als Bundeswehr im Rahmen der Tüchtigungsinitiative, im Rahmen von Trainings, im Rahmen von, man hält sich halt immer noch so ein bisschen bedeckt. Man macht das mit EU-Mandat oder mit VN-Mandat, aber es führt eigentlich keinen Weg dabei vorbei zu sagen, das ist die Perspektive für euch in Europa. Oder nicht. Und oder nicht wird es nicht geben, weil man braucht sie als Handelspartner, man braucht sie als Ressourcenpartner, man braucht sie als Partner für Migration, also zur Steuerung von Migration. Und sie möchten gerne dafür etwas haben. Und das ist Beitritt zu Europa. Und ehrlich gesagt, das ist ein letzter Punkt meiner persönlichen Meinung, Europa hat schon schlechtere Deals gemacht, als Länder wie Tunesien aufzunehmen.
Ja, also da bin ich ja mal gespannt, wie ernsthaft Europa es mit Nordafrika meint und einer möglichen Mittelmeerunion. Es war ja auch mal im Gespräch, da werden sich viele gar nicht mehr daran erinnern, der sogenannte Barcelona-Prozess, der besagte, dass bis zum Jahr 2010 eine Freihandelszone im Mittelmeerraum entstehen sollte. Das ist sang- und klanglos gescheitert mit dem Beginn des arabischen Frühlings und mit den politischen Unruhen, die dann auftraten. Und vielleicht kann man jetzt ja auch schon mal den ersten guten Willen beweisen, indem man einfach mal ein bisschen Impfstoff nach Nordafrika schickt. Denn die Corona-Situation in Nordafrika soll desaströs sein, habe ich gelesen. Und das wäre doch vielleicht mal für die EU jetzt erstmal eine Herausforderung. Ne? Ansonsten kommt China und ist uns dann wieder eine Nasenlänge voraus. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt hier mal eine ganze Menge Gedankenimpulse gegeben und vieles, vielleicht manches etwas oberflächlich angesprochen, aber das ist ja auf die Kürze der Zeit gar nicht anders machbar. Es geht ja auch darum, dass Sie sich hier mal so einige, mal selber so einige Anregungen holen, über die wir dann später bei Nachgefragt diskutieren können. Nochmals der Hinweis, am 19. Juli um 18.30 Uhr freuen wir uns, Sie wieder mit dabei zu haben. Liebe Ricarda, vielen Dank für deine interessanten Äußerungen. Mike, auch dir einen ganz herzlichen Dank. Und ich hoffe, wir sehen und hören uns wieder spätestens am 19. Juli. Dankeschön.
Danke dir.
Danke dir.
Das war's bei Hörbar Politik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von Hörbar Politik nachgefragt, unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariat@akademie-schwerin.de. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von Hörbar Politik.